Bevor wir gleich mit unserer Folge starten, möchten wir dir gerne unseren heutigen Sponsor vorstellen.
Isha.net, deine Adresse für Horror- und Dark-Art-Clothing direkt aus dem Ruhrpott. Wenn du also auf Gothic, Metal oder Horror stehst, was du als Original-Creepy bestimmt tust, hat Isha genau das Richtige für dich.
Isha steht nicht nur für richtig starke Designs, sondern entwirft seit 2021 auch ihre eigenen einzigartigen Stücke und druckt diese auf fair gehandelte Textilien aus Biobaumwolle. Qualität, die sieht man, die fühlt man, ist einfach gut.
Ja, und wir hatten selbst die Gelegenheit, einige Sachen mal zu testen, von T-Shirts und Windbreakern bis hin zu Hoodies und wirklich, wirklich schicken Schmuck. Das ist alles wirklich tipptopp. Die Mottenohrringe sind übrigens meine absolute Empfehlung, die trage ich fast täglich.
Falls du jetzt Lust bekommen hast, dich diesen Sommer in ausdrucksstarkes Schwarz zu hüllen, haben wir natürlich etwas für dich klargemacht.
So sieht's aus. Mit dem Rabattcode CREEPY10 bekommst du jetzt 10% Rabatt auf deine nächste Bestellung bei isha.net. Also schau vorbei, find dein neues Lieblingsteil für den Sommer, für den Winter, für wann auch immer. Und falls du dir jetzt nicht sicher bist, wie man Isha schreibt, es ist EASURE. Den Link findest du aber auch bei uns auf der Creepy Hour Website.
Viel Spaß beim Shoppen und ein riesiges Dankeschön an Isha für die Unterstützung der Creepy Hour.
Los geht's mit der Folge.
Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Teil 2 von einem faszinierenden, spannenden Fall, von dem ich vermute einfach mal in dieser Blase jeder schon mal irgendwas gehört hat. Es gibt dieses eine berühmte Bild auch vom Opfer, das, ja, das man irgendwann gesehen haben muss. Und bei mir hat sich diese rote Linie, die man so gern hätte in diesem Fall, immer noch nicht gebildet. Es sind so viele einzelne Punkte, einzelne Details, die irgendwie keinen Sinn machen.
Absolut. Bevor wir jetzt reinstarten, gibt es jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also falls du jetzt einschaltest und den ersten Teil noch nicht gehört hast, raten wir dir dringlichst an, den ersten Teil anzuhören.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Es geht um die Ermordung der 6-jährigen John Benet, eine Schönheitskönigin, eine Kinderschönheitskönigin aus Boulder, Colorado, die am 26.12.1996 gefoltert und stranguliert tot im Keller ihrer Eltern gefunden wird, nachdem man die ersten Stunden davon ausging, dass es sich hier noch um ein Kidnapping gehandelt hat. Wolfi, wir hatten jetzt schon einige Theorien, wir hatten einige Verdächtige, aber alles fokussiert sich darauf, war es eine fremde Person, die eingedrungen ist und diese schreckliche Tat begangen hat, oder war es die Familie?
Wir haben einen Erpresserbrief, der keinen Sinn macht, denn als er gefunden wurde, war das arme Mädchen schon tot. Wir haben eine Familie, die erst überhaupt nicht sprechen wollte, dann eher den Fokus auf den Bekanntenkreis lenkte. Eine reiche Familie, ein Medienfall, ein wahnsinnig vielschichtiges Szenario, in dem man Stand jetzt noch in alle Richtungen denken kann. Wir sind in der letzten Folge zum Punkt gekommen, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass eine fremde Person eingedrungen war und die 6-Jährige ermordet hat. Die Boulder Polizei allerdings glaubt nicht an diese Indizien, die in diese Richtung sprechen. Für sie gibt es nur eine Verdächtige in diesem Fall, Patsy Ramsey, die Mutter der 6-Jährigen, die ermordet wurde.
Ja, und der letzte Versuch, um diesen Fall, der so in der Öffentlichkeit stand, zu klären, bestand darin, dass der Bezirksstaatsanwalt Alex Hunter eine Grand Jury anforderte. 8 Frauen und 4 Männer sollten ein für alle Mal entscheiden, ob irgendeiner der Verdächtigen angeklagt werden konnte und sollte. Das war im September 1998, also sprich 2 Jahre nach dem Mord an John Benet. Der Jury wurden alle Beweise und alle Fakten sowie alle Namen möglicher Verdächtiger vorgelegt, um eine Entscheidung zu treffen. Über 30.000 Beweisstücke wurden vorgebracht. Und erst im Oktober 1990 fiel dann das Urteil. Die Grand Jury sprach sich wegen Mangel an Beweisen gegen eine Anklage aus. Das betraf sowohl die Ramseys als auch alle anderen in Verdacht geratenen Personen. Dies wurde von Hunter verlesen und galt von niemandem zu hinterfragen, außer ein Richter würde die Offenlegung beantragen. Ein Schock erstmal für alle, die diesen Fall verfolgten, denn dieses schreckliche Verbrechen hatte nach all der Polizeiarbeit und nach allen Spuren also immer noch keinen Schuldigen hervorgebracht. Die Stimmung war angeheizt, denn viele Amerikaner waren sich sicher, dass Patsy und John diese Tat zu verantworten hatten. Danach entwickelte sich dieser Fall dann erstmal wieder zum Cold Case. Die Ramseys veröffentlichten am 17. Mai 2000 ihr Buch The Death of Innocence, in dem sie ihre Sicht der Dinge darstellten und hofften, so weitere Hinweise und vor allem eine Reinwaschung durch die Öffentlichkeit zu erhalten. Die nächste nennenswerte Bewegung in dem Fall kam dann erst am 12. Dezember 2000. An diesem Tag wurde nämlich ein Spanner festgenommen, der in seinem Rucksack ein Gedicht über JonBenet sowie einen Taser hatte. Sein Name Gary Oliver, ein verurteilter Pädophiler, der eine Obsession für JonBenet entwickelt hatte. Er war zum Tatzeitpunkt in Boulder und lebte nicht weit von den Ramseys entfernt, in einer obdachlosen Unterkunft der Kirche. Eine neue heiße Spur in diesem Fall, der bis zu diesem Zeitpunkt als so aussichtslos galt. Sie befragten Oliver also mehrfach, nahmen Speichel und Proben seiner Handschrift, doch auch hier wieder no match. Und dann jahrelang nichts. Die Schlagzeilen über die Ramseys bezogen sich zwar 2006 wieder auf Patsy, aber diesmal nicht im Zusammenhang mit ihrer ermordeten Tochter, sondern wegen ihres Gesundheitszustandes. Patsy Ramsey erkrankte nämlich ein zweites Mal in ihrem Leben an Eierstockkrebs. Durch diese Schlagzeilen, getriggert, betrat aber ein neuer Verdächtiger das Feld um den Cold Case JonBenet Ramsey. Michael Tracy, ein Journalist, der sich mit dem Fall intensiv beschäftigte und darüber schrieb, erhielt nämlich irgendwann eine anonyme E-Mail von einem User, der sich Dexys nannte. Ein Pädophiler, der Gedichte und Liebeserklärungen an die Sechsjährige schrieb und nach langem Hin und Her dann die Bombe in einer der Mails platzen ließ. Dieser Mann, Dexys, behauptete, Sex mit JonBenet gehabt zu haben und dass sie in seinen Armen gestorben wäre. Dass ihr Tod ein Unfall war, er aber unbedingt noch vor ihrem Tod mit Patsy Ramsey sprechen wollte. Das war ihm ein großes Anliegen. Tracy ging also mit diesen ganzen Infos und mit diesen ganzen E-Mails 2006 sofort zur Staatsanwaltschaft. Zu dieser Zeit gab es einen Wechsel und nicht mehr Alex Hunter war zuständig, sondern eine Frau namens Mary Lacey. Auch Lacey glaubte an die Unschuld der Ramseys. Sie wollte dieser Spur von Dexys also unbedingt nachgehen. Er hatte ein paar Infos über den Tatort, die man durchaus als Täterwissen betiteln konnte. So zum Beispiel, dass JonBenet ein Armband trug, dass ihre Nase lief und welche Unterwäsche sie damals anhatte. Sie wollte durch Tracy einen Anruf des Verdächtigen provozieren und man versprach Dexys also, dass er, wenn er anrufen würde, mit Patsy Ramsey sprechen konnte. Tracy schaffte es, mit dem anonymen Mann zu telefonieren und in diesem Telefonat erklärte er nochmals, dass der Tod von JonBenet ein Unfall gewesen sei. Und Dexys war lange genug in der Leitung, um seinen Standort zu orten. Er hielt sich zu der damaligen Zeit in Bangkok, also in Thailand, auf, wo er tatsächlich auch durch gute Polizeiarbeit von den Beamten vor Ort im August 2006 in einem wirklich ekelhaften Motel festgenommen werden konnte. Sein richtiger Name, John Mark Carr, ein ehemaliger Grundschullehrer, Anfang 40 aus Alabama und Pädophiler. Leider kam diese Info zu spät für Patsy Ramsey, die bereits im Juni des gleichen Jahres verstorben war. Sie hat die Auslieferung des vermeintlichen Mörders ihrer Tochter somit nicht mehr miterlebt. Sie wurde neben JonBenet beerdigt. Noch im Flugzeug wurde der Verdächtige von den ersten Reportern belagert und als er dann im Flughafen in Los Angeles eintraf, war es, als würde ein Superstar landen. Es warteten Blitzlichtgewitter auf ihn, er stellte sich allen Fragen und hat bereits während er abgeführt wurde nochmal gesagt, dass er JonBenet geliebt hätte und dass es ein Unfall war. Während Carr dann in Untersuchungshaft war, durchleuchteten die Beamten seine Vergangenheit. Und es kam heraus, dass er 2001 als Grundschullehrer tätig war und wegen dem Besitz von Kinderpornografie festgenommen wurde. Daraufhin flüchtete er aus den USA und lebte eben fortan in Thailand. Und es waren sich alle so sicher, dass dieses Rätsel um JonBenet nun endlich gelöst wurde, dass es jemanden gab, der nach vorne trat und sagte, ich habe es getan. Aber am 29.08.2006 dann wieder ein Schock, denn die DNA stimmte wieder nicht überein. John Carrs Geschichte war einfach schlichtweg erfunden. Nach Überprüfung stellte sich sogar heraus, dass er zum Tatzeitpunkt angeblich nicht mal im Boulder war. Und auch der Punkt mit dem Täterwissen. Ich glaube, wir sind hier in einer Situation, in der einfach viel zu viele Informationen bereits an die Öffentlichkeit gedrungen waren. Ein Beispiel war hier vielleicht auch das Interview, das die Eltern noch vor der Polizeibefragung gegeben hatten. Viele Sachen, viele Details kamen an die Öffentlichkeit, die oft für genau solche Fälle in der Hinterhand bleiben müssen. Carr wurde freigelassen und ist anschließend wieder zurück nach Thailand geflohen. Und der Fall, der lag wieder brach. 2008 schöpfte man dann wieder etwas Hoffnung, und zwar in neue Technologien, denn die DNA-Analyse entwickelt sich ja ständig weiter und damals gab es die Möglichkeit der neuen Touch-DNA. Man konnte also weitere DNA feststellen, und zwar nicht nur an der Unterhose von JonBenet, sondern auch an ihrer Pyjama-Hose. Und man muss dazu sagen, es war leider eine sehr winzige Menge, aber sie stimmte überein. Was dann tatsächlich ausreichend war, für eine öffentliche Entschuldigung durch die Staatsanwaltschaft von Mary Lacey an die Ramseys. Viele haben diese Entscheidung für absolut falsch gehalten und Vermutungen wurden zu diesem Zeitpunkt auch laut, dass die Staatsanwaltschaft mit den Ramseys verbandelt war, in irgendeiner Art und Weise. Die Leute aus der Staatsanwaltschaft waren ja von vornherein davon überzeugt, dass die Ramseys unschuldig waren. Und so kamen zum Beispiel Gerüchte auf, dass der ehemalige Staatsanwalt Alex Hunter sogar die Grand Jury-Entscheidung überstimmte und für keine Anklage sorgte. Angeblich wollte die Jury damals, dass die Ramseys für Kindesmisshandlung angeklagt wurden. Das zu überstimmen, hat ja quasi den kompletten Sinn der Grand Jury verworfen. Also so hieß es zumindest. Und das Problem mit der DNA, das von Anfang an in diesem Fall bestand, ist die Tatsache, dass sie so gering war, dass sie eigentlich nicht aussagekräftig genug war, um dadurch Leute auszuschließen. Was wiederum bedeutet, dass eigentlich alle bereits Verdächtigten wieder in den Fokus gerückt gehören. Egal, ob das die Ramseys selbst waren, Helgoth, Oliver oder sogar Carr. Im September 2016 brach dann noch jemand sein Schweigen, nämlich Burke Ramsey, der Bruder von JonBenet, sprach gegen eine Gage das erste Mal öffentlich, und zwar mit Dr. Phil. Und über ihn haben wir schon mal im Fall von Zachary Davis gesprochen. Das ist so ein TV-Psychologe mit sehr reißerischen Überschriften. Und sagen wir es mal so, einen Gefallen hat sich Burke, glaube ich, damit nicht getan. Du kannst dir dieses Interview auch gerne mal online ansehen. Er war unsicher und grinste deswegen und wirkte dabei eher unheimlich als vertrauenswürdig. Er bestritt seine Schwester in der Tatnacht mit einem Baseballschläger oder mit der Taschenlampe geschlagen zu haben oder sie überhaupt gesehen zu haben. Er hat in dieser Nacht angeblich überhaupt nichts mitbekommen. Und das wirklich Krasse, ein Jahr später, also ein Jahr nach diesem Dr. Phil-Interview, gab es dann noch mehr Aufsehen um Burke, denn er wollte Dr. Werner Spitz auf $150 Millionen verklagen, da der öffentlich seine Meinung darüber äußerte, dass er Burke für den Killer von JonBenet hielt. Also es war damals auch eine Riesenschlagzeile. Er behauptete einfach, er hätte den Fall jetzt gelöst und dass Burke eben der Schuldige gewesen sei. Aber ich glaube, so weit kam es dann gar nicht zu dieser riesigen Klage, denn dazu hat es nie wieder irgendeinen Beitrag gegeben. Ich denke aber, dass es tatsächlich seit 1996 kein Jahr gab, in dem es keine Schlagzeile zu diesem Fall JonBenet gab. Immer wieder liest man Überschriften, die auf neue DNA-Möglichkeiten hoffen lassen, neue Verdächtige ermittelt haben wollen oder nun glauben zu wissen, was in jener Nacht 1996 wirklich geschah. Ich persönlich glaube, dass dieser Fall einer der größten Murder Mysteries der USA bleiben wird. Es wurden zu viele Fehler gemacht und zu viele öffentliche Meinungen gebildet, auf allen Seiten. Ich wünsche mir aber natürlich von Herzen, dass der Mörder, falls er denn noch lebt, noch zur Rechenschaft gezogen wird. Aktuell gibt es übrigens wieder etwas Bewegung im Fall. Also wie gesagt, 2024 ist der Fall immer noch aktiv. Denn das Boulder County hat den Fall immer noch gelistet auf der Seite. Da stehen alle Infos. Und im Dezember 23 gab es auch ein Statement auf der Homepage. Und zwar gaben sie da bekannt, dass das Colorado Cold Case Team wohl das ganze letzte Jahr, also 2023, geprüft hätte, ob die neuen DNA-Testmöglichkeiten oder andere Technologien eine Aufrollung des Falls ermöglichen könnte. Die Mail- und Telefonnummer für Informationen zum Fall wird immer noch angegeben und es bleibt zu hoffen, dass dieses Rätsel vielleicht doch noch irgendwann gelöst wird. So, okay. Also ich glaube, soweit so unglaublich. Es ist jetzt Zeit für das nicht so neutrale, sprich für unsere Einschätzung, Wolfi. Bist du soweit? Hast du alles ein bisschen verarbeiten können?
Verarbeiten können sicherlich, aber das Problem mit solchen Fällen, die über so viele Jahre gehen, bei denen so viele Fehler gemacht wurden, wie du gerade schon gesagt hast, bei denen die Medien so einen großen Einfluss auch hatten, dass auch viele Leute sich genötigt fühlen, auf diesen Zug aufzuspringen, sich da ein bisschen profilieren wollen, sich ins Rampenlicht rücken wollen und so weiter. Oh, es ist unfassbar schwierig in diesem Fall. Ich finde, dass dieser DNA-Punkt etwas sehr viel Platz einnimmt, dass man vielleicht sehr schnell den einen oder anderen aus dem Verdächtigenkreis ausgeschlossen hat, weil die DNA vielleicht nicht übereingestimmt hat. Es mag ja sein, dass diese DNA nicht von dieser Person war, aber vielleicht hat diese Person einfach gar keine DNA auf der Kleinen hinterlassen und die DNA kam auf anderen Wege einfach an sie ran.
Und überleg mal, wie oft sie bewegt wurde, wie unsauber an diesem Tatort gearbeitet wurde.
Und 3 Tage davor eine große Party, bei der sie also es gab schon viele Punkte. Also das ist mir aufgestoßen. Ich bin bei dir, dass dieser Fall nie gelöst werden wird. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen, weil einfach weiterhin viel zu wenig zusammenpasst. Natürlich kann man sich jetzt diese einzelnen Personen mal rausgreifen und die einzelnen Ideen nochmal kurz durchgehen. Und das eine macht vielleicht mehr Sinn als das andere. Aber mir fehlt immer noch dieser ganz große Ansatz von einem roten Faden. Und das begann bei mir in den ersten Minuten, als wir den Fall losgetreten haben, mit diesem Erpresserbrief.
Ja, das ist gut, dass du so anfängst. Ich habe uns jetzt nämlich ja auch mal ein paar Punkte zusammengeschrieben, weil sonst, glaube ich, kommen wir da auf keinen grünen Zweig, um über diesen Fall zu diskutieren. Genau, also was denkst du denn über diesen Erpresserbrief? Ich habe noch eine kleine Randnotiz für dich, die jetzt vielleicht gerade in Bezug auf den Erpresserbrief wichtig ist. Die Lösegeldsumme waren ja $118.000.
Ja.
Was, by the way, genau die Summe von Johns Bonus in dem Jahr war, der auf jedem Gehaltscheck stand.
Also die Summe hat mich auf jeden Fall erstmal irritiert, weil es ist keine typische Summe. Mhm. Wenn ich eine Erpressersumme definiere, dann sind es vielleicht $100.000, von mir aus auch 120.000 oder 125. Das sind nicht 118.000, das ist so ein bestimmter Betrag, so ein unrunder Betrag.
Und auch in dem Verhältnis, er stand mit 1 Milliarde Profit in der Zeitung, ne? Dann, also wenn du so eine Nummer durchziehst, dann doch mit mehr Geld, oder?
Das ist richtig. Also es ist eine niedrige Summe, es ist ein seltsamer Betrag und der ganze Erpresserbrief, ich weiß es nicht, er wirkte nicht echt. Der war so gut ausformuliert und der war so detailliert. Auch dieses eine ausländische Fraktion die dahinter steht, das hat alles so ein bisschen Drehbuchcharakter. Und wirkt jetzt nicht wirklich aus dem Leben gegriffen.
Ich wollte auch sagen, es wirkte so ein bisschen, als sollte es politisch motiviert sein.
Einfach eine zu große Nummer für das, was es dann am Ende war mit $118.000 Lösegeld.
Und dann Victory. Und also
genau, sehr, sehr viel Klischee drin aus irgendwelchen Filmen rauskopiert.
Ich finde auch, aber was könnte denn SBTC, die Abkürzung auf diesem Brief, heißen? Also würde das implizieren, dass es sich um 4 Personen dieser Fraktion handelte?
Ich hätte das als erstes als Kürzel für den Namen der Fraktion gehandelt. Dieser Brief macht einfach keinen Sinn.
Vor allem nicht in der Kombi. Also dieses ganze Szenario. Warum auf den Stufen? Warum auf den Stufen der uneinsichtigen Treppe im hinteren Teil des Hauses?
Man könnte es ja noch verargumentieren, dass vielleicht ihr Bruder den Brief gefunden hat, ihn gelesen hat, entweder nicht verstanden hat oder aus kindlichem Reflex einfach weggeworfen
hat. Aber der schlief doch die ganze Zeit.
Vielleicht hat er ihn ja schon deutlich früher gefunden.
Der hat sich angeblich die ganze Zeit, die ganze Nacht nicht aus seinem Zimmer bewegt.
Ich meine, der Brief muss aber älter sein. Für mich ist es unmöglich, dass dieser Brief wirklich aus dieser Nacht ist. Denn dass die Täter erst einen Erpresserbrief hinlegen und dann versuchen, mit der Tochter aus dem Haus zu verschwinden, das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn, dann legst du ihn als letztes noch hin und gehst dann, wenn alles klar ist.
Aber glaube ich gar nicht, weil wenn du dann schon dabei bist, rauszugehen, gehst du nicht extra nochmal zurück und legst einen Brief hin. Das sehe ich nicht. Aber ich habe noch was zu dem Brief für dich.
Na?
Das wurde ja auf dem Notizblock von Patsy geschrieben.
Ja.
Mit einem Stift aus dem Haus.
Ja.
Es wurde davor schon mal angesetzt, der wurde aber verworfen, der Brief. Also es gab schon mal einen Ansatz, einen zu schreiben, dann hat man es gelassen und hat neu angesetzt. Und dann kamen diese 2,5 Seiten raus.
Also alleine der Punkt, dass dieser Brief in diesem Haus entstanden ist, ist absurd hoch 10. Weil sowas, wer kann sich sowas spontan ausdenken, exakt, so wie das formuliert ist? Das hätte ich auch üben müssen.
Man geht davon aus, dass das mitgebracht wird, hingelegt wird und dass es ein...
Genau.
Also dieser ganze Kidnapping-Ansatz müsste ja innerhalb weniger Minuten passieren. Mission ansetzen, durchführen, raus.
Diesen Brief, da brauchst du eine halbe Stunde, um den ordentlich zu schreiben.
Ordentlich geschrieben war er nicht. Also war schon sehr schlampig geschrieben. Also die Handschrift war sehr schlampig. Könnte jetzt ein Indiz dafür sein, dass man versuchte, seine Handschrift zu verstellen.
Und deswegen auch den Block genommen hat, der vor Ort ist, damit nicht rückvollziehbar ist, weil man sich vielleicht aufmerksam macht, weil es genau dieses Papier ist, was man nur dort kaufen kann oder so.
Vielleicht. Glaubst du denn, dass er von der Familie geschrieben wurde, aus welchen Gründen auch immer?
Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, weil dieser Brief so auf dieser Treppe lag. Jetzt nehmen wir mal diese Situation an, dass es einen Grund gab, diesen Brief innerhalb der Familie zu schreiben. Entweder, weil man Angst hatte, selbst mit der Tat in Verbindung gebracht zu werden und sich dann aus Panik heraus eine für uns absurde Idee überlegt hat, diesen Brief zu schreiben, hinzulegen und es erstmal als Entführung aussehen zu lassen, kann ich mir aber eigentlich kaum vorstellen.
Aber würdest du, wenn du jetzt sowas faken müsstest,
ja,
würdest du so viel schreiben oder würdest du dich kurz und knapp halten oder würdest du versuchen, möglichst viel da reinzubringen, damit es realistisch und authentisch wirkt?
Für mich wirkt er eben nicht realistisch, weil so viel drin ist. Weil an jedes einzelne Detail gedacht wurde. Und ich kenne mich aus mit den Verfolgungsmaßnahmen und so.
Aber ist das so ein Ansatz, der vielleicht in deinem Kopf vorherrscht, wenn du so einen Brief schreiben musst, um etwas zu vertuschen? Also ist das der erste Gedanke, der dir vielleicht kommt, ich muss das jetzt möglichst detailliert schreiben, damit es authentisch wirkt?
Also ich finde, es gehört schon viel dazu, so einen Brief in dieser Art und Weise überhaupt zu schreiben. Da sind Formulierungen drin, da sind Inhalte drin, auf die kommst du ja nicht einfach so. Da musst du dich ja mit beschäftigen, mit diesem Thema, dass du überhaupt auf die Idee kommst, diese ganz konkreten Anweisungen zu geben. Ich glaube, wenn ich spontan den Brief schreiben müsste, würde ich schreiben, wir haben Ihre Tochter, wir wollen 118.000 Dollar, rufen Sie nicht die Polizei.
Ja, genau, voll.
Selbst wenn der Brief vielleicht schlampig geschrieben wurde, die Gedanken, die man sich im Vorfeld machen musste, diesen Brief zu schreiben, die waren länger.
Aber weißt du, was bei mir da auch in meinem Kopf ist? Wenn dieser Brief in dieser Küche geschrieben wurde, ja, auf diesem Notizblock,
ja,
dann ist doch eigentlich die Küche auch ein Tatort, weil dort hat sich der Täter ja anscheinend lange aufgehalten, wenn er diesen Brief geschrieben hat. Was ist dann natürlich nicht förderlich, wenn die Polizei auf den Anruf wartet und Patsy Ramsey sich dazu entschließt, sich mit ihren Freunden zusammenzutun, um die Küche zu putzen.
Das ist richtig.
Hat sie getan. Also ich finde dieses ganze Verhalten an diesem Tag, egal von der Polizei oder von der Familie, also natürlich befinden wir uns alle in so einer Bubble, wo wir immer wissen, ja, und dann, wenn jetzt das und das passiert, nicht anfassen oder wenn mir was passiert, möglichst viel anfassen, um DNA und Fingerabdrücke zu hinterlassen. Aber diesen Weitblick dafür zu haben, hier ist ja gerade, also hier ist eine Crime Scene, egal ob das die 70er, die 80er, die 90er oder heute sind. Wenn jemand in dein Haus eingedrungen ist und deine Tochter entführt hat, dann tust du alles dafür, nichts irgendwie zu behindern und dein Möglichstes kooperativ zu sein.
Ich weiß nicht, wie man so Extremsituationen reagiert. Vielleicht würden wir uns da selbst von uns selbst überraschen, dass man vielleicht viel unvernünftiger handeln würde, als man sich das jetzt in der Sekunde vorstellt. Deswegen würde ich von der Familie diesen Punkt wegnehmen, den von der Polizei allerdings auf keinen Fall.
Okay, dann zweite Frage. Wie denkst du, ist diese Nacht abgelaufen?
Ich kann es dir nicht sagen.
Bei welcher Theorie bist du am meisten?
Bei gar keiner von denen. Also es gibt so viele Punkte, die für mich keinen Sinn machen. Jetzt nehmen wir mal an, die Familie sei es selbst gewesen, aus welchen Gründen auch immer, warum dieses Folterwerkzeug, mit dem sie erwürgt wurde, dieser Stock mit der Schnur daran. Es muss ja gar nicht sein, dass man sie wirklich gequält hat damit. Aber warum das überhaupt zu verwenden? Also es geht auch einfacher. Es ist eine Sechsjährige. Diese Brutalität dazu, vielleicht will ich es nur nicht glauben, aber irgendwie fällt es mir wirklich schwer, die Tat an sich der Familie anzuhängen.
Ich hänge sehr bei dieser Tatsache, dass man ihr den Schädel einfach so eingeschlagen hat. Denn es kursieren im Internet so viele Theorien dazu. In der Autopsie stand ja, es war Strangulation in Kombination mit einem Schädel-Hirn-Trauma. Aber ist es denn davor oder danach passiert? Also da gibt es verschiedene gespaltene Meinungen dazu. Denn wenn es als erstes der Schlag auf den Kopf war, hätte das ja aus dem Affekt passieren können. Also es ist die Frage, wie hart man bei sowas zuschlagen muss, um so eine Wunde hervorzurufen. Oder mit welchem Gegenstand man zuschlagen müsste, um sowas zu schaffen. Und dass quasi alles, was danach kam, nur ein Cover-up war. Alles. Einfach nur ein Cover-up, um zu verschleiern, was da eigentlich passiert war. Weil niemand bricht in ein Haus ein und erschlägt ein Mädchen.
Also das macht keinen Sinn. Deswegen auch die Aussage vom Herrn Smith, dass das vielleicht dann aus einer Paniksituation heraus passiert ist, nachdem man gemerkt hat, man kann diesen Keller nicht verlassen. Das macht für mich keinen Sinn. Also wenn man mal eines Wareneinbrecher, wenn ich da schon reingehe und das Mädchen entführen will, merke, es geht nicht. Also bringe ich sie dann wirklich um? Quäle ich sie dann wirklich? Oder haue ich vielleicht einfach nur ab, wenn es mir wirklich nur ums Geld geht? Also das ist schwer nachvollziehbar.
Ich finde auch das Basteln der Garotte einfach so. Also da muss sich ja jemand hingesessen haben, diese Schnur an diesem abgebrochenen Pinsel befestigt haben. Also das war ja alles aus dem Haus. Das ist jetzt nichts, was du auf die Schnelle machst. Also ich frage mich immer, in welchem Zeitfenster das alles passiert sein muss. Für mich klingt es nach 2 Stunden. Es wirkt so surreal, dass alles das in einem Haus passiert, in dem die Eltern und der Bruder schlafen.
Es war ein sehr großes Haus. Das darf man nicht vergessen. Mit wie viel? 900 Quadratmetern?
700.
Mit 700 Quadratmetern. Und es kann natürlich technisch schon sein, dass da im Keller was passiert, was man oben vielleicht gar nicht mitbekommt. Aber...
Also die waren auch super weit auseinander. Also es gab mal so einen Bericht, da standen die vor dem Haus und haben gesagt, hier links war das, die hatten auch beide einen Balkon, die Kinder, und ein eigenes Badezimmer in ihren Zimmern. Links war das Zimmer von JonBenet und rechts bestimmt so 20, 25 Meter weiter kam dann erst der Balkon von Burke. Und oben drüber, über Burke, schliefen die Eltern. Also die hatten das ganze Stockwerk oben, aber das Bett stand auf der rechten Seite. Also war eigentlich JonBenet unfassbar weit weg von allen.
Das Warum ist das, was mich am meisten ratlos lässt. Denn egal welches Szenario jetzt hier hochkommt, der Tod macht keinen Sinn. Ist niemand eingebrochen, um jemanden zu töten, und dass jemand aus dem engeren Kreis, aus dem Familien- oder Bekanntenkreis sie wirklich töten will, dafür spricht zumindest nichts, was wiederum unterstützen würde, dass es nicht geplant war, okay, aber wenn es nicht geplant war, warum dann die Variante mit der Schnur und dem Stock?
Was hältst du denn von der Theorie, dass Patsy durchgedreht ist, weil JonBenet zum wiederholten Male ins Bett gepinkelt hat?
Für mich klingt sowas natürlich nach einer Banalität, ins Bett pinkeln. Warum sollte man da so reagieren? Da müsste sie zumindest sehr große Probleme gehabt haben, die so ein Verhalten auslösen würden.
Bettnässen ist auch oft ein Hinweis bei Kindern für sexuellen Missbrauch, wenn das sehr verstärkt vorkommt. Also es kann eine psychische Belastung zum Grund haben. Und es war natürlich so ein Gedankengang, der da weitergesponnen wurde, genauso wie ihre Verletzungen im Genitalbereich. Also das heißt, diese Theorie, dass da vielleicht mehr dahinter steckte, egal ob es jetzt der Vater war oder Freunde der Familie, ist schwierig zu benennen. Also das ist schwierig zu greifen, aber ich verstehe, was die Leute für einen Ansatz haben. Also das heißt, was wurde denn mit dieser Sechsjährigen, die so oft auf Videos und Aufnahmen so viel älter aussah als 6 Jahre, was wurde der denn vielleicht vorher schon angetan?
Also dass sie vielleicht regelmäßig missbraucht wurde, dass es da, muss ja gar nicht zwingend von den Eltern selbst ausgegangen, aber eventuell toleriert worden sein oder dass man da irgendwie in Verbindung stand, dass deswegen vielleicht so ein Werkzeug wie diese, ich vergesse den Namen, diese Schnur mit der
Karotte
schon vorhanden war, dass das also nicht extra dafür hergestellt wurde, sondern dass das Teil des Spieles in Anführungsstrichen war, des Absurden, was mit der Kleinen durchgeführt wurde, dass dann etwas passiert ist, was nicht geplant war und sie es auf diesem Weg versucht haben zu vertuschen?
Genau. Ich glaube, dieser Ansatz, der ist ja ganz oft in den Köpfen, gerade wenn es um sehr wohlhabende Menschen geht. Wie hat es einer mal in der Reportage, es gibt ja unglaublich viele Dokus und auch eine Netflix-Darstellung, wo es eigentlich dann nur darum geht, die Leute aus dem Ort zu casten, die dann die Benet spielen sollen und dann aber diese Geschichten, diese Hintergrundgeschichten so ein bisschen aufploppen. Und da meinte einer auch, vielleicht wurden in diesem Haus ja mehr als nur gesellschaftsfähige Partys gefeiert. Und vielleicht kamen da sehr, sehr viele reiche andere Männer von John Ramsay vorbei. Vielleicht war er auch mal in anderen Häusern zu Gast, in denen es kleine Mädchen innerhalb der Familie gab. Also es ist ein sehr, sehr weit ausgeholter Ansatz, aber ich verstehe, woher es kommt.
Ja, weil die ganzen Indizien, die man hat, einfach nicht zusammenpassen. Mhm. Also braucht man diese eine Geschichte, die sie irgendwie miteinander verbindet. Aber glaubst du nicht, dass im Rahmen der Polizeiarbeit, auch wenn die vielleicht nicht immer 100% gut war, nicht irgendwann mal irgendwelche Punkte in diese Richtung hochgekommen wären? Wenigstens mal ein Ansatz in die Richtung, weil zumindest von dem, was du vorgetragen hast, deutet ja eigentlich nichts direkt dahin, oder?
Wer weiß denn, wer da noch bei diesen Leuten mit dabei war und in welchen Positionen die saßen?
Also, dass man mit Einfluss und Macht das alles unter der Decke hielt quasi?
Genau, aber das sind ja, wie gesagt, jetzt alles wilde Spekulationen. Lass uns mal auf etwas schauen, von dem wir wissen, auf diese Schönheitswettbewerbe.
Ja.
Was ist denn deine Meinung so im Allgemeinen dazu?
Es verstört mich total, wenn ich ab und zu mal im Fernsehen oder in irgendwelchen Reportagen diese Miss irgendwas Kinderwettbewerbe in den USA sehe. Die mag es auch irgendwo anders geben, aber dann sehe ich eigentlich nur in den USA welche. Ich finde das fast schon krank, wie man sein Kind sexualisiert, indem man sie versucht, irgendwie älter zu machen, in Outfits steckt, die alles sind, nur nichts für eine Sechsjährige. Dass man als Elternteil sein Kind so präsentieren will, vielleicht hat man gar nicht den Blick für diese Ebene, aber also früher oder später muss man doch darauf kommen, dass das falsch ist, dass das Kind ein falsches Bild bekommt. Also es präsentiert sich anderen Leuten auf eine möglichst anzügliche Art und Weise in so einem Alter.
Naja, also ich glaube, das Ding, so wie du es gerade schon gesagt hast, in den USA war das, glaube ich, vor allem in den 90ern halt so ein richtiges Ding, ne? Und man hat auch, ich glaube, den Mädchen, das ist ja egal mit welcher Misswahl, auch immer so eine vielversprechende Karriere angepriesen oder den Eltern auch, wenn man ja sagt, ja, wenn sie jetzt das wird oder die Krone bekommt, das macht sich dann später auch mal super. Für mich ist es, so wie du es auch gesagt hast, einfach eine unfassbare Sexualisierung von kleinen Kindern. Ich meine, dieses Full-Face-Make-up, diese High Heels, diese auftopierten Haare, dieses lassive ins Mikro gehauche mit irgendwelche, ich glaube, John Benet hatte mal ein Lied, das hieß I Wanna Be a Cowboy Sweetheart, also da, wo es ja auch nur darum ging, welchen Mann sie sich später wünscht. Und ich glaube nicht, dass das altersgerecht ist. Und ich hoffe, man versteht mich da jetzt nicht falsch, aber es ist einfach nicht nötig, dass man kleinen Mädchen da schon so in so hypersexualisierte Frauenbilder drängt und ihnen quasi einbläut und nichts anderes ist das für mich, dass es das Wichtigste im Leben ist, gut auszusehen, dauerhaft zu lächeln und vor allem immer Männern zu gefallen. Also was soll denn da später mal bei rumkommen? Dein höchstes Ziel ist es, die Frau von zu sein? Ist das, was du deinen Kindern mitgeben willst, deinen kleinen Mädchen? Daher denke ich schon, dass dieses Hobby irgendwie schlussendlich was mit dem Tod von ihr zu tun hatte. Dass sie da einfach auf unnatürliche Weise in Licht gerückt wurde, dass die Aufmerksamkeit von irgendeiner Person auf sie gelenkt hat.
Es ist zumindest naheliegend und es ist weiter nicht nachvollziehbar, wie da viele dann im Publikum sitzen können und das einfach nur niedlich und süß finden.
Ja. Gut, kommen wir mal zu den Theorien. Das gehört ja irgendwie alles so zusammen, ne? Also die Eltern, das haben wir jetzt gerade durchgesprochen, was hätten die für ein Motiv haben können? Also bei Patsy vielleicht ein kurzer Wutausbruch, der vielleicht zu dolle war und sie dann alles verschleiern musste. Vielleicht hat sie zu hart zugeschlagen. konnte nichts mehr an der Situation ändern. Was ist denn mit Burke? Das ist ja vorher auch nochmal angegeben, ah, vielleicht war er nochmal unten oder so, vielleicht hat er die Notiz gefunden. Er gab ja an, er hat durch dieses ganze Drama geschlafen. Er hat ja auch noch geschlafen, als schon unzählige Leute in diesem Haus waren. Da hat er ja immer noch geschlafen. Es gibt, hat die Polizei leider nie so wirklich ganz veröffentlicht, am Ende des Notrufs von Patsy am Morgen des 26.12.96 noch so eine kleine Tonspur, als Patsy denkt, sie hat aufgelegt. Ich habe da jetzt auch mal reingehört von dem, was es da zu hören gab. Ich höre es nicht, aber viele Leute behaupten, man hört Burke, wie er sagt, was hast du denen gesagt? Und dieses Dr. Phil-Interview und die Art, wie er sich verhält, wie ist denn deine Einstellung zu Burke?
Meine erste Reaktion war, als du die Story erzählt hast, lass doch den armen Jungen da raus. Mhm. Hat sich dann so ein bisschen geändert, als man gemerkt hat, dass wir hier keine klare rote Linie finden, die Indizien irgendwie miteinander zu verbinden, dass es irgendwie eine Geschichte sein muss, die parallel gespielt hat und dass die Geschichte, die wir sehen, quasi, ja, vielleicht nur hintrapiert wurde, um das zu vertuschen. Sei es eben die Vergewaltigungsgeschichte, die wir vorhin drin hatten. Vielleicht ist auch Burke, wenn wir mal davon ausgehen, dass er vielleicht ein Problem hatte, vielleicht hat er seine Schwester mit dieser Schnur an dem Stock gewürgt, hat es übertrieben, es war ein Unfall, sie ist gestorben und man hat das irgendwie darstellen lassen, dann, um ihn rauszunehmen aus dieser ganzen Nummer, hat so ein Bild aufgebaut, um den Sohn zu beschützen, kam ja dann irgendwann mal kurz als Gedanken, allerdings baute sich dann so viel anderes auf, das also wäre fast schon in der kurzen Zeit, in der das ja dann alles passiert sein muss, wahrscheinlich einfach zu viel gewesen. Also gefühlt ist er raus.
Ja, das ist so eine Sonny Kim-Variante.
Ja, genau.
Es ist Weihnachten und dein eines Kind fügt dem anderen Kind Leid zu. Und da ist vielleicht dann auch die Frage, will ich dann beide Kinder verlieren oder stelle ich mich schützend vor den Rest meiner Familie. So, also ich glaube, bei dem Bild sind wir irgendwie angelangt, ne? Und was ich auch ganz spannend finde, ist immer noch diese Ananasschale, die lässt mich nicht los. Also diese kleine Schale mit den Ananasstückchen und der Milch. Weil ich dann auch mal kurz überlegt habe, ja, dann ist der vielleicht am nächsten Tag aufgestanden, da waren so viele Leute in dem Haus. Vielleicht wollte er einen Snack und dann hat ihn irgendjemand von den Freunden gefragt, ne, was willst du? Und dann hat er halt gesagt, das, was er immer will, so Ananas mit Milch. Aber diese ganze Komponente passt nicht, weil warum waren dann, wenn Patsy sagt, sie hat's nicht gemacht, ihre Fingerabdrücke dran? Und diese Kombi auch, diese Schüssel mit diesem Glas, wo noch dieser Teebeutel drin war. Es wirkt seltsam. Also die Kombi alleine schon, Tee und Ananas mit Milch. Hat dann vielleicht die Person, die neben John Benet saß, den Tee getrunken und hat ihr die Ananas gegeben? Aber dann hätte man andere Fingerabdrücke gefunden.
Das ist richtig.
Es macht einfach keinen Sinn.
Nee.
Diese Schüssel macht keinen Sinn.
Nee.
Und auch, dass es noch unverdaut ist. Sie muss es kurz vor ihrem Tod gegessen haben. Keine andere Lösung dafür. Schwierig.
Es ist total schwierig. Ja. Und ich weiß jetzt schon, dass wir unbefriedigt aus der Folge rausgehen werden.
Mhm. Sind für dich jetzt alle Verdächtigen, die wir jetzt durchgesprochen haben, also der Weihnachtsmann, die Freunde, Carr, der Stalker, der so eine Obsession mit ihr hatte oder auch Helgoth, sind das für dich alle Leute, die du zur Seite schieben kannst oder ist da einer outstanding für dich? Also macht da einer mehr Eindruck auf dich, wo du denkst, der könnte es wirklich gewesen sein?
Ich sag mal so, ich würde alle nicht ausschließen, die nur wegen diesem DNA-Punkt
wurden sie ja alle
rausgenommen wurde. Und dadurch ist jeder erstmal immer noch im Pool drin.
Ich bin am meisten bei Helgoth.
Weil?
Weil es einfach Sinn macht. Also das alles macht irgendwie Sinn. Dieses Anteasern, er macht einen Killer-Deal, seine Vorgeschichte, dann stimmt dieser Betrag irgendwie überein. Dann gibt's diesen Selbstmord, der irgendwie, so wie sich das jetzt liest, kein Selbstmord zu sein scheint. Und dieses Schuhprofil, also ich weiß nicht, wie oft sowas schon vorkam, also auch Richard Ramirez hat ja den Abdruck seines Schuhs hinterlassen, ist einfach ein super krasses Indiz. Und dass er dann auch noch einen Taser hatte, macht für mich am allermeisten Sinn. Ich war zuvor sehr noch bei Santa Claus, weil der hätte für mich am meisten Zugang zu der Kleinen gehabt. Aber wie gesagt, der hätte wahrscheinlich keinen Taser verwendet.
Also
hätte er nicht gebraucht.
Nachdem du gesagt hast, dass es eventuell ein Taser war.
Genau, das ist nicht bestätigt.
Ja. Diese Bilder dann nochmal gesehen hat, passt das schon ziemlich gut. So vom Abstand und von den Punkten und so weiter. Hat für mich sofort Klick gemacht.
Mhm. Ja. Und bei Oliver, also dem, der so obsessed mit ihr war, da würde das auch so gut passen. Denn er war ja nicht weit weg und er hat mit Sicherheit JonBenet des Öfteren gesehen. Er hatte ganz, ganz viele Bilder von ihr. Als er in dem Verhör saß, hat er immer wieder geweint, wenn er über ihren Tod sprach. Und ich glaube, der war da so attached aus so einer, ich will sie jetzt bei mir haben, dass diese Situation auch komplett eskalieren hätte können. Und der hätte für mich auch ein gutes Motiv. Also Helgoth und Oliver sind bei mir so die Top 2 Verdächtigen.
Zumindest beim Letztgenannten wurde ja aber eine Handschriftprobe genommen, die nicht übereingestimmt hat.
Ja.
Aber vielleicht war es nicht allein.
Vielleicht. Naja, bei Helgoth nicht. Da hätte es ja Sinn gemacht, ne?
Ja, für Oliver vielleicht ja auch nicht.
Glaube ich nicht. Da gibt's für mich irgendwie so einen anderen Ansatz an Motiv.
Wer hat dann den Brief geschrieben?
Bei Oliver weiß ich es nicht, aber bei Helgoth könnte es die zweite Person gewesen sein.
Das stimmt.
Die ja vielleicht immer noch draußen rumläuft. Von dem hätte auch die DNA stammen können. Zwei Täter ändern dieses komplette Bild. Es ändert aber nicht das Bild und es passt nicht zur Idee, dass Helgoth die treibende Kraft war, um sich an dem Kind zu vergehen, weil dann hätte man seine DNA-Spuren wahrscheinlich gefunden. Also das passt nicht ganz. Aber diese Variante von Detective Smith, die macht für mich am meisten Sinn. Einfach, weil es richtige und akkurate Polizeiarbeit war, den Spuren nachzugehen.
Das ist richtig. Und das war in dem Fall auch mal eine positive Ausnahme.
Ja. Okay, aber wie gesagt, ich habe noch eine Info. Denn Carr, der hat in der Dokumentation der Mordfall JonBenet ein Interview gegeben. Also das war der Kerl, der ja diese E-Mails geschrieben hat, Dexys, der behauptet, er war bei ihr, als sie gestorben ist. Und wie gesagt, 20 Jahre nach dem Tod hat er sich bereit erklärt und hat sich eben für dieses Filmkamerateam hingesessen und hat die Fragen beantwortet. Ein eigener Mensch, also sehr eigen und hat auch irgendwie, weiß ich nicht, ob man da alles so auf die Goldwaage legen kann. Aber der sagt ja immer noch, dass er nie gesagt hat, dass er JonBenet getötet hätte, sondern dass er dabei war. Und dass die Polizei noch so oft behaupten kann, er war nicht in der Nähe, er war halt dabei. Und er spricht da eben von noch einer weiteren Person, die da am Tatort war. Und er deutet in diesem Interview, bricht dann aber selbst wieder ab, weil er sagt sonst zu viel. Er deutet an, dass rund um diese Schönheitswettbewerbe viele Menschen mit solchen Neigungen zugegen sind und dass es da schon ein System gibt. Und genau, dass er darüber einfach nicht zu viel verraten darf, aber dass das so ein Punkt ist, den er jetzt nochmal kurz mit auf den Weg geben will, dass es schon darum ging, JonBenet zu vergewaltigen oder bei ihr zu sein oder Liebe mit ihr zu machen, was ja in seiner Welt verschoben war. Und da finde ich auch sehr interessant, was Lou Smith damals über JonBenet gesagt hat. Der Detective hat mal gesagt, JonBenet was every pedophile's dream. Und ich glaube, das stimmt, weil sie sah ja aus wie eine Puppe. Es war einfach dieses Übersexualisierte. Und vielleicht war genau das der Punkt, den ja da Carr auch mit anspricht. Vielleicht ist es eine Welt, in der es zwischen all den kleinen Mädchen, die irgendwie berühmt sein wollen und Müttern und da Vätern, die das pushen wollen, ja auch noch viele andere Individuen, die nichts Gutes im Sinn haben.
Grundsätzlich sollte man wahrscheinlich immer den Punkten vor allem Gehör schenken, die bei so einem schwierigen Fall dann auch wirklich von den Profis kommen, also in dem Fall eben von Lou Smith, von dem Detective, dem wir hier, glaube ich, alle so die größte Kompetenz einräumen in dem Fall. Von dem her, ja, je länger man drüber nachdenkt, dieses ganze Thema Schönheitswettbewerbe für Kinder auszuklammern.
Fällt schwer, ne?
Fällt so von Minute zu Minute schwerer, wenn man es mal die einzelnen Leute durchgeht. Und das Thema Pädophilie und Schönheitswettbewerbe rückt weiter zumindest nach oben und zusammen. Ja.
Absolut. Ich habe noch einen anderen Ansatz, der mir während der Recherche immer wieder in den Kopf kam. Wir haben einmal in der Creepy Hour über den Fall Elizabeth Smart gesprochen, Wolfie.
Ja.
Da ging es um Mädchen, das aus dem Bett, in dem sie mit ihrer Schwester zusammen lag, aus dem Haus entführt wurde und verschleppt wurde. Die kam glücklicherweise nach sehr vielen Monaten aus dieser Situation raus. Aber im Nachgang stellte sich heraus, dass der Mann, der dafür verantwortlich war, ein Handwerker war, der am Haus gearbeitet hatte. Und tatsächlich war es auch so, dass es auch im Haus der Ramseys immer wieder Renovierungsarbeiten gab. Ich meine, es war ein Riesenanwesen. Aber auch das Schlafzimmer der Eltern wurde erst wenige, ich glaube Monate sogar, vor dieser Tat neu renoviert. Also es gingen da schon immer mehr Leute ein und aus. Die Frage ist doch dann, ist es vielleicht jemand, den man noch gar nicht auf dem Radar hatte? Irgendjemand, der aus einer Banalität raus mal Zutritt zu diesem Haus bekommen hatte und sich somit einen kompletten Überblick über diese Situation vor Ort verschaffen konnte.
Es würde zumindest erklären, warum man nicht so wirklich weiterkommt und warum so viele Indizien da sind, die gefühlt nicht miteinander zu tun haben, weil der wahre Fall vielleicht noch nicht ansatzweise angekratzt wurde. Frage ist natürlich auf der anderen Seite, über so viele Jahre, über so viele Leute, die jetzt da irgendwie mitgemischt haben, wäre da nicht irgendwann mal so ein Punkt vorgekommen, hätte es nicht der auch sein können?
Ich glaube, dass du voll anfängst, in deinem Umfeld zu gucken. Also gerade, wenn du aus so einer Stadt kommst.
Ja.
Und also du fängst ja an, alles zu analysieren. Du überlegst, wo war er denn eigentlich in dieser Nacht? Oder hat er sich schon mal komisch in Gegenwart von Kindern verhalten? Oder hatte die Person gerade Geldprobleme? Das spielt ja alles mit daran. Es kann ja jeder Ansatz sein. Es kann Hass gegen die Familie sein. Es kann eine Obsession mit dem Kind sein. Es kann ein Geldfaktor gewesen sein. Es kann so viel sein. Was ich auch noch ganz krass finde, ist, dass dieser Grabstein von John Benet auf den 25.12.96 datiert ist. Da ist sie ja eigentlich nicht gestorben. Der Todeszeitpunkt war ja am 26.12.
Ja.
Aber in Interviews, die John Ramsey immer noch gibt und bis heute noch für die Gerechtigkeit von JonBenet Ramsey kämpft, ihm war das wichtig als Mahnmal für die Gesellschaft, um zu zeigen, dass wir in einer Welt leben, in der ein kleines, unschuldiges Mädchen an Weihnachten ermordet wurde. Und ich glaube, also dieser Verdacht von dem Vater, da bin ich ganz weit weg. Dem können es mittlerweile, ich meine, der hat eine Entschuldigung von der Staatsanwaltschaft bekommen, es verfolgt keiner mehr, der könnte jetzt einfach auch aufgeben, aber ihm ist es nach wie vor wichtig, er will wissen, wer es getan hat, und ich glaube, wenn er involviert gewesen wäre oder auch seine Frau, würde er das nicht tun.
JonBenet Patricia Ramsey, 6. August 1990 bis dann eben 25. Dezember 1996, ich habe den Grabstein gerade auch nochmal aufgemacht. Ein Mahnmal, ja. Das passt gut, ja.
Absolut. Ja, auch krass, wenn du dir überlegst, am 6.8. dieses Jahres wäre JonBenet 34 Jahre alt geworden, ein Jahr jünger als ich. Und ich frage mich schon, zu welchem Mensch sie so herangewachsen wäre. Und ich frage mich auch, vielleicht, also 34, vielleicht wäre sie jetzt in einem Alter, wo sie selbst so ein kleines Mädchen gehabt hätte. Und ich frage mich wirklich, meinst du, sie hätte es wie ihre Mutter gemacht und sie auch in Showbiz gebracht?
Es ist so schwer zu sagen. Ich meine, klar, sie kannte nur dieses Leben. Wer weiß, wie es weitergegangen wäre. Wenn man so die Bilder sieht, kann man sich schwer vorstellen, dass das Thema relativ zeitnah beendet gewesen wäre. Durch die ganzen Erfolge von vielen heutigen Popstars, die eben auch früh, ganz früh auf der Bühne standen, ins Fernsehen gedrückt wurden und so weiter. Und wenn man dann sieht, man hat selber auch schon den ersten. Also fällt schwer zu glauben, dass sie da rausgekommen wäre. Und klar, wenn du in dieser Bubble existierst und lebst und das vielleicht dann auch entspannter siehst als viele im Umfeld.
Wahrscheinlich.
Warum nicht, ne?
Hast du noch irgendwas, was du zu diesem Fall loswerden willst, Wolfi?
Der Fall wird nie gelöst werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da werden vielleicht noch ein, zwei Möglichkeiten über die Jahre hochkommen, aber so wirklich gelöst wird er vermutlich nicht werden. Und wir wissen sicherlich nicht hundertprozentig, ob dieser ganze kindliche Schönheitswahn etwas damit zu tun hat oder nicht. Aber sei es nur vorsichtshalber, lasst eure Kinder da raus. Was Gutes kann es eigentlich nicht bringen.
Vor allem, lasst Kinder Kinder sein.
Ja,
ja, dann habe ich noch eine Frage zum Schluss, die an alle Creepies geht, nämlich eine Frage, die bleibt und auf der dieser komplette Fall aufgebaut war. War es die Familie oder gab es einen Einbrecher? Was denkst du? Schreib's uns gerne über Instagram oder per Mail. Wir sind sehr gespannt. Wir wollen auch gerne nochmal in die Diskussion gehen. Aber ich, Wolfi, ich brauche jetzt erstmal was zu trinken.
Ich nehme auch eins.
Gut, dann würde ich sagen, war's es für heute. Dran denken, nächste Woche kommt keine Folge.
Rock im Park Pause.
Exakt. Und dann würde ich sagen,
was das für heute?
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleibt gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bis bald.
Bye bye.